Kurz vor dem Passafest spitzte sich in Jerusalem alles auf eine Frage zu: Wer ist Jesus wirklich und hat er das Recht, so zu handeln, wie er handelt? Religiöse Leiter, Parteien und Gesetzesgelehrte versuchten, ihn öffentlich zu blamieren und zu Fall zu bringen, am Ende wagte niemand mehr, ihm Fragen zu stellen. Gerade in diesen Prüfungen wird sichtbar, wie vollkommen der Sklavenerlöser ist, wie er die Schrift öffnet und wie er als das wahre Passahlamm für seinen erlösenden Dienst vorbereitet wird. Der Herr der Auferstehung und das Licht über die Schrift. Im Tempel tritt Jesus mit einer Gruppe ins Gespräch, deren Programm von vornherein feststeht. Die Sadduzäer haben sich innerlich längst gegen die Auferstehung entschieden. Apostelgeschichte 23, 8 fasst ihr Bekenntnis nüchtern zusammen, denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist, die Pharisäer aber bekennen beides. Auf dieser Grundlage konstruieren sie ihren Fall mit der Frau, die nacheinander 7 Brüder heiratet. Ihr Ziel ist nicht, das Leben Gottes zu verstehen, sondern den Glauben an die Auferstehung lächerlich zu machen. Die Geschichte ist zugespitzt, bewusst überzeichnet, fast spöttisch. Aber gerade in dieser spitzen Auseinandersetzung leuchtet etwas vom Wesen des Sklavenerlösers auf. Er lässt sich nicht auf das Spielfeld bloßer Religionslogik herabziehen, sondern führt seine Gegner an die Wurzel ihres Irrtums. Jesus sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Ihr Problem ist nicht mangelnde Intelligenz, sondern ein Herz, das sich der Schrift und der Kraft Gottes entzieht. Der Herr Jesus sagte zu ihnen: Seid ihr nicht deshalb im Irrtum, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt? Die Schriften zu kennen ist das eine, die Kraft Gottes zu kennen ist das andere. Wir müssen beides kennen. Dann öffnet der Herr ihnen und allen, die zuhören, einen Blick in die kommende Welt. Er berichtet nicht aus Theorie, sondern als der Herr der Auferstehung, der das Ziel kennt, auf das Gottes Wege zu laufen. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Er relativiert damit nicht die Ehe, sondern zeigt, dass sie eine gute, aber zeitlich begrenzte Ordnung ist. Dort, wo die Auferstehungsherrlichkeit Gottes alles erfüllt, tragen menschliche Beziehungen eine neue Gestalt. Das, was hier schon bruchstückhaft in Treue und Hingabe erfahrbar ist, findet dort seine Vollendung in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott. So entlarvt der Herr die Frage der Sadduzäer als Kurzschluss, sie übertragen eine Ordnung dieser Welt mechanisch in die kommende und verkennen damit sowohl die Schrift als auch die schöpferische Kraft Gottes, die etwas völlig Neues schenkt. Doch Jesus bleibt nicht bei einem allgemeinen Bild der Auferstehung stehen. Er greift das an, was seinen Gegnern heilig ist, das Buch Mose, und legt es vor ihren Augen neu aus. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Moses gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Die Sadduzäer kannten diesen Text aus 2. Mose 3 auswendig, aber sie hatten ihn nie wirklich gehört. Jesus nimmt denselben Satz, den sie seit Kindertagen rezitiert hatten, und öffnet darin eine Dimension, die sie nie gesehen hatten: Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt sehr. In Gottes Selbstbezeichnung steckt eine Gegenwart, die den Tod nicht duldet. Wenn er sich an Mose als der Gott der Erzväter vorstellt, dann nicht als Hüter ihres Andenkens, sondern als der gegenwärtige Gott von Menschen, die vor ihm leben, auch wenn sie für uns im Grab liegen. Damit zeigt der Herr, was wahre Schrifterkenntnis ist. Sie besteht nicht im Ansammeln religiöser Daten, sondern im Erkennen der lebendigen Stimme Gottes im Text. Dieselben Worte können wie ein verschlossenes Archiv vor uns liegen oder wie eine geöffnete Tür in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Der Unterschied liegt nicht in der Bibel, sondern in dem, der redet, und in dem, der hört. Wo der auferstandene Christus das Herz berührt, beginnt eine andere Art des Lesens. Man nimmt die Schrift nicht mehr nur als Gesetzessammlung oder Traditionsspeicher wahr, sondern als Zeugnis des Gottes, der Tote lebendig macht und das, was nicht ist, ruft, wie wenn es da wäre. Das Licht der Auferstehung fällt auf bekannte Worte und zeigt, dass sie von einem Gott sprechen, der Leben schafft, wo nach menschlichem Ermessen alles zu Ende ist. Jesus sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Aus der Begegnung Jesu mit den Sadduzäern wird deutlich, wie nötig es ist, die Bibel nicht nur mit dem Verstand zu lesen, sondern im Licht des auferstandenen Herrn. Der Gott, der sich Mose als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs offenbart hat, ist derselbe, der in Christus den Tod überwunden hat und auch heute Leben dort hervorbringt, wo wir nur Endgültigkeit sehen. Wer sich von ihm aus engen Gedankengefängnissen herausführen lässt, entdeckt die Schrift als lebendiges Zeugnis der Auferstehung und lernt, sein eigenes Leben in diesem Licht zu deuten, mit wachsendem Vertrauen, dass Gottes Kraft größer ist als jede Grenze, auch als die des Todes. Die Liebe als Geist des Gesetzes. Mitten in den scharfen Auseinandersetzungen im Tempel tritt ein einzelner Schriftgelehrter hervor, der anders fragt als die übrigen. Er will verstehen, worauf es Gott im Gesetz am meisten ankommt. Markus berichtet, und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Seine Frage geht an die Wurzel, wenn man das Ganze des Gesetzes auf einen Punkt bringen müsste, was bliebe? Der Herr antwortet nicht mit einer neuen Idee, sondern mit dem Herzschlag des Alten Testaments. Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Stärke. Damit holt er aus dem Gesetz den innersten Geist hervor. Es zielt nicht zuerst auf äußere Ordnung, sondern auf eine Liebe, die den ganzen Menschen ergreift. Der Herr antwortete, das erste ist, höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft. Den Herrn auf diese Weise zu lieben bedeutet, ihn mit unserem ganzen Wesen zu lieben, mit unserem Geist, unserer Seele und unserem Leib. Diese Liebe ist weit mehr als eine gesteigerte Frömmigkeit. Sie umfasst Herz, Seele, Verstand und Stärke, sie meint den innersten Affekt, die Persönlichkeit, das Denken und die praktische Energie unseres Lebens. Ein Mensch, der so liebt, lebt nicht aus religiöser Pflicht, sondern aus einem Zentrum, das von Gott her durchwärmt ist. Darum bleibt Jesus nicht bei der Gottesliebe stehen, sondern bindet an sie unlösbar die Liebe zum Mitmenschen. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, größer als diese ist kein anderes Gebot. Gott und der Nächste lassen sich im Reich Gottes nicht gegeneinander ausspielen. Wer den Herrn liebt, wird in seinen Blick auf Menschen hineingezogen, wer den Nächsten in Wahrheit liebt, tut es aus einer Quelle, die größer ist als eigene Sympathie oder moralischer Anspruch. Der Schriftgelehrte erkennt die Sprengkraft dieser Zusammenfassung. Er antwortet, ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Damit bestätigt er, was Propheten wie Hosea schon angeklungen hatten, wenn es heißt, denn an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht an Schlachtopfern, an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Gott sucht keine religiöse Leistungsschau, sondern ein Herz, das sich ihm schenkt. Im Licht des Kreuzes gewinnt diese Aussage noch einmal tiefere Schattierungen. Der Sklavenerlöser bringt sich selbst als Opfer dar und formt so ein Volk, das nicht mehr von äußeren Opfern lebt, sondern von der in die Herzen ausgegossenen Liebe Gottes. Jesus wertet die Antwort des Schriftgelehrten und damit seine innere Bewegung vor Gott, und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Nicht fern, das ist eine zarte, zugleich aber ernste Diagnose. Wer verstanden hat, dass Liebe die Mitte des Gesetzes ist, steht an der Schwelle zum Reich, aber noch nicht mitten in dessen Realität. Um diese Schwelle zu überschreiten, braucht es mehr als Einsicht, es braucht die Begegnung mit dem, der selbst die Erfüllung des Gesetzes ist. In Jesus steht der vor uns, dessen ganzes Sein von der Liebe zum Vater und zu den Menschen durchdrungen ist, bis zur Fußwaschung und bis zur Hingabe am Kreuz. Dort wird sichtbar, dass die Liebe, die das Gesetz fordert, keine abstrakte Norm bleibt, sondern in der Person des Sklavenerlösers Gestalt angenommen hat. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr. Wenn Jesus das ganze Gesetz in die doppelte Liebe zu Gott und zum Nächsten zusammenfasst, richtet er unseren Blick weg von äußerer Pflichterfüllung hin zum inneren Zustand des Herzens. Die Nähe zum Reich Gottes zeigt sich nicht zuerst im Umfang religiöser Aktivitäten, sondern darin, dass Herz, Verstand, Seele und Kraft auf Gott ausgerichtet werden und daraus eine wachsende, konkrete Liebe zu Menschen erwächst. In der Gemeinschaft mit dem Sklavenerlöser, der das Gesetz durch seine Liebe erfüllt hat, wird diese Zusammenfassung des Gesetzes nicht zu einer abstrakten Forderung, sondern zu einer Verheißung. Gottes eigene Liebe will unser Leben durchdringen und so unser Verhältnis zu ihm und zu unseren Mitmenschen erneuern. Das geprüfte Passahlamm und der Christus als Zentrum. Nachdem die verschiedenen Gruppen, Hohenpriester, Älteste, Pharisäer, Herodianer, Sadduzäer, ihre Fragen gestellt haben, nimmt Jesus selbst das Wort und stellt eine Frage, die das Zentrum aller vorangegangenen Auseinandersetzungen freilegt. Und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei. Für fromme Juden war das eine vertraute Messias-Erwartung, der kommende Retter als Nachkomme Davids. Jesus stellt diese Erwartung nicht in Frage, sondern führt sie weiter, indem er Psalm 110 ins Spiel bringt. David selbst hat im Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. David selbst nennt ihn Herr. Und woher ist er sein Sohn? Der Widerspruch ist bewusst zugespitzt, wie kann der Messias zugleich Davids Sohn und Davids Herr sein? In dieser Spannung liegt der Schlüssel zum Verständnis Christi. Im Vorbild wurde das Passahlamm 4 Tage lang geprüft, bevor es geschlachtet wurde. Ebenso wurde der Sklavenheiland als das wirkliche Passahlamm 4 Tage lang geprüft, bevor er getötet wurde. Indem der Herr diese Frage stellt, lenkt er den Blick von den Randthemen der bisherigen Debatten, Steuerpflicht, Ehestatus in der Auferstehung, Rang im Gesetz, weg und stellt die Person des Christus in den Mittelpunkt. Solange die Diskussion um Einzelfragen kreist, bleibt der Himmel verhältnismäßig geschlossen, sobald aber die Frage auftaucht, wer der Christus in Wahrheit ist, geht ein anderes Licht auf. Psalm 110 zeigt einen Messias, der nicht nur als irdischer König regiert, sondern als Herr an der Rechten Gottes sitzt. Dass David diesen kommenden Christus mein Herr nennt, offenbart seine Überlegenheit über den größten König Israels. Zugleich bleibt wahr, dass der Messias nach 1. Mose 49 aus dem Stamm Juda und damit aus dem Geschlecht Davids kommt. In der Person Jesu wird beides eins, er ist wahrer Mensch, Davids Sohn, und wahrer Herr, der an Gottes Rechter erhöht ist. Vor diesem Hintergrund gewinnen die Prüfungen Jesu im Tempel eine neue Bedeutung. Sie sind nicht zufällige Konflikte, sondern gehören zur göttlichen Vorbereitung des Sklavenerlösers auf seinen erlösenden Dienst. Im Hintergrund steht das Bild des Passahlammes aus 2. Mose 12. Dort ordnet Gott an, dass das Lamm 4 Tage lang im Haus geprüft wird, bevor es geschlachtet wird, am 10. dieses Monats nehme sich jeder ein Lamm. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren, dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Es dürfte kein Fehler, kein Makel an ihm sein. Ebenso bewegt sich Jesus in den letzten Tagen vor seinem Leiden in Jerusalem wie ein Lamm, das öffentlich betrachtet, befragt, angeklagt wird, von den jüdischen Autoritäten nach ihrem Gesetz und später von Pilatus nach römischem Recht. Wenn Markus berichtet, wie Jesus den Fragen standhält, wie er Heuchelei aufdeckt und zugleich in Weisheit antwortet, dann schildert er nicht nur einen klugen Rabbi, sondern den geprüften, vollkommenen Erlöser. Als er schließlich vor Pilatus steht, lautet dessen Urteil, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Für den Glauben liest sich das wie das Siegel Gottes über dem Passahlamm. 1. Korinther Kapitel 5 Vers 7 nimmt diesen Gedanken auf und zieht die Linie zu Christus, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet worden. Alle Prüfungen, alle Auseinandersetzungen, alle Versuche, ihn zu Fall zu bringen, enden in dem einen Ergebnis, dass er ohne Tadel ist, fähig, an unserer Statt das Gericht zu tragen, damit Gott an uns vorübergehen kann, wie er einst an den Häusern Israels in Ägypten vorüberging. Und Jesus begann und sprach, als er im Tempel lehrte, wie sagen die Schriftgelehrten, dass der Christus Davids Sohn sei? David selbst hat im Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Die Prüfungen Jesu im Tempel und vor den Gerichten zeigen, dass Gott den Sklavenerlöser öffentlich als das fehlerlose Passahlamm bestätigt hat. Zugleich eröffnet die Frage nach dem Sohn und Herrn Davids den Blick auf Christus als das Zentrum der ganzen Schrift. Wer sich dieser Person stellt, begegnet dem, der sich für ihn prüfen, verwerfen und schlachten ließ und den Gott als Herrn zur Rechten erhoben hat. In dieser Begegnung wird der Glaube gestärkt, die Liebe vertieft und die Bereitschaft geweckt, das eigene Leben nicht mehr um Randfragen kreisen zu lassen, sondern um den, der als geprüfter Erlöser und erhöhter Herr die Mitte von Gottes Ratschluss und unserer Hoffnung ist. Herr Jesus Christus, du geprüfter und doch reiner Sklavenerlöser, danke, dass du allen Anfeindungen standgehalten hast und dich als das wahre Passahlamm erweisen ließest. Du bist der Herr der Lebenden, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und in dir ist die Kraft der Auferstehung schon jetzt gegenwärtig. Öffne unsere Augen für das Licht deiner Wahrheit, damit wir die Schrift nicht nur im Buchstaben kennen, sondern im Licht deiner Person und deines Lebens verstehen. Erfülle unsere Herzen mit der Liebe zu dir, damit aus der Liebe zu dir auch eine echte, treue Liebe zu unseren Mitmenschen wächst. Stärke unseren Glauben, dass kein Gericht, keine Prüfung und kein Dunkel dein Erlösungswerk über uns aufheben kann, sondern dass deine Gnade uns durchträgt, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. In dir ist unsere Hoffnung, unsere Gerechtigkeit und unser Leben, heute und in Ewigkeit. Amen.